Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Am Aschermittwoch, also in einer Woche, beginnt die Fastenzeit, aber viele Menschen brauchen diesen religiösen Rahmen gar nicht mehr, um mal freiwillig zu reduzieren, also als auf Alkohol, Kaffee oder feste Nahrung zu verzichten. Manche machen das, um den Plätzchenbauch nach Weihnachten loszuwerden, andere aus gesundheitlichen Gründen. So viele Motive es fürs Fasten auch gibt, so viele Bücher erscheinen auch zum Thema. Einige davon hat mein Kollege Martin Meyer aus unserer Wissenschaftsredaktion durchgeschaut und jetzt mit ins Studio geschleppt, aber Martin, du fastest auch selbst, stimmt's?
Ja, ich faste tatsächlich selber. Also ich versuche so einmal im Jahr zu machen und so einen kleinen Bruch für mich zu setzen, weil ich habe ein Problem mit Schokolade. Also bei mir wird die Tafel immer leer. Ich habe alles probiert, was man da so machen kann. Dunkle Schokolade, da isst man dann nur ein Stückchen. Steht auch in diesen Büchern übrigens immer. Ich lache, weil es ist Quatsch, man isst auch eine ganze Tafel dunkle Schokolade. Und einfrieren war mein Highlight-Tipp, kann man auch machen. Funktioniert aber nicht, weil wir ja immer von Essen umgeben sind. Und also nachdem ich versucht habe, es in der Mikrowelle aufzutauen, war ich dann doch an der Tankstelle. Und dann hilft Fasten.
Das klingt ganz einfach als Motiv und auch überzeugend. Dazu braucht man ja eigentlich nicht unbedingt ein Buch, oder?
Ja, das stimmt. Und ich habe mir beim Lesen dieser Bücher schon auch manchmal gedacht, Wahnsinn. Also Fasten muss offensichtlich immer heutzutage aufgeladen werden mit mehr. Also diese Bücher, die ich mitgebracht habe, sind erstmal klassische Ratgeberliteratur, würde ich sagen. Und im modernen Ratgeber wird ja der Selbstversuch großgeschrieben. Das heißt also, irgendjemand probiert das aus und schreibt dann mal auf, wie geht's mir damit. Martina Tischler ist so eine Autorin, die in ihrem Buch Fasten Glück, da merkt man auch gleich, das Ganze macht glücklich, sich so verschiedene Fastenformen anguckt, das Ganze ausprobiert und dann schreibt, wie es ihr geht. Andere Autoren greifen auf Freunde, Bekannte zurück, die verpflichtet werden zu fasten, um dann aufzuschreiben, wie es ihnen geht. Und Wunderleicht Fasten fand ich da einen Titel, wo ich schon den Titel interessant finde. Da haben die Autoren, die heißen Wunder mit Nachnamen, Wunderleicht sich patentieren lassen und versprechen dann gleich eine Revolution des Fastens. Also im Fasten und diesen Büchern steckt schon auch immer ein bisschen mehr als die reine Anleitung, sondern immer auch so ein bisschen so ein Heilsversprechen gegen Krankheiten, für mehr Ruhe im Leben. Und bei manchen hat man das Gefühl, wenn man nur fastet, dann kriegt man eigentlich alle Probleme des Lebens in den Griff. Ob das so einfach ist, ich würde ein Fragezeichen dahinter machen.
Aber ich dachte gerade bei den Titeln, so Glück und Wunder, da kommt ja dann die Religion, die ja ursprünglich mal dahinter stand, dann doch irgendwie auch wieder mit ins Spiel. Wenn auch vielleicht ungewollt. Gibt es das aber auch, dass dieser spirituelle Horizont da betont oder aufgemacht wird?
Ja, absolut. Also das Spirituelle schwingt bei den Büchern durchaus mit. Da würde ich sagen, tatsächlich auch bei allen Büchern. Also diese Komponente Diät der Seele. Otto Buchinger gilt ja so als Begründer des Fastens, ein deutscher Arzt. Sein Enkel hat jetzt 100 Jahre später ein Buch geschrieben und den Großvater sozusagen entdeckt und wandelt sehr so auch auf diesen Spuren dieses Konzeptes, dass man eben auch ja mental sich entschlacken kann, in Anführungsstrichen, also so ein bisschen zurücknehmen kann. Das schwingt durch diese Bücher durchaus auch mit. Oder eben dann auch wirkliche Anleihen der Religion. Ich habe zwei Bücher vielleicht mal rausgegriffen, wo es wirklich um die Religion geht im Christentum. Sie haben es gesagt, ab Mittwoch ist ja bei uns Fastenzeit. Da hat der Theologe Dietmar Pfenninghaus ein Buch geschrieben in Co-Autorenschaft mit seiner Ehefrau, und da geht es tatsächlich eben sehr um diese Rolle des Fastens im Christentum. Also wer da Anregungen sucht, ist das ja mehr als Nahrungsverzicht, sondern auch so eine Zeit der Einkehr. Man kann dann ballastlos werden. Kleine Randnotiz ausgerechnet, diese Autoren haben dann ein Workbook dazu geschrieben. Das ist eine Kladde mit Bibelzitaten und da kann man dann aufschreiben, wie es einem so geht. Da habe ich mir so gedacht, also wenn man verzichten will, hätte es vielleicht auch ein normales Blatt Papier getan. Aber bitte, wer es möchte. Und ein anderes Buch ist im Buddhismus angelehnt von zwei amerikanischen Autorinnen. Wie Buddha das Intervallfasten erfand, heißt da der Titel. Ein wirklich sehr amerikanischer Ratgeber, also sehr, sehr kleinteilig gemacht, so in Schritt-für-Schritt-Anleitungen und immer ein bisschen verknüpft mit dem Buddhismus, wo es ja auch eben um Reduzieren, um Einkehr geht. Da findet man sozusagen die Anleihen dann und die Spiritualität oder eben auch wirklich Religion.
Wie ist denn das überhaupt zu so einem Trend geworden? Das ist ja doch eigentlich eine ganz alte Praxis, die schon seit Jahrtausenden, glaube ich, praktiziert wird und jetzt auf einmal ganz modern ist. Woher kommt das?
Gute Frage. Ich glaube, also moderner geworden ist es wieder mit dem sogenannten Intervallfasten, also dieses Konzept, was ziemlich alltagstauglich ist. Ne? Man sagt, man isst eine bestimmte Zeit nicht. Also 16 Stunden isst man nicht, 8 Stunden isst man. Das ist so ein gängiges Konzept.
Machen hier bei uns ja auch einige.
Machen viele tatsächlich bei uns auch, weil man kann es ganz gut machen. Also man lässt Frühstück oder Abendessen weg. Und ich glaube, das hat so das Fasten, also die wirklich längere Zeit verzichten beim Buchinger Fasten, also wirklich komplett auf Nahrung zu verzichten und nur zu trinken, wieder ein bisschen so en vogue gemacht. Woher das kommt, ich persönlich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir in so einer Überflussgesellschaft leben und in so einer Welt, in der man vielleicht auch das Gefühl hat, die wird unübersichtlicher. Und da ist Essen ganz sicher was, was man kontrollieren kann. Und es ist auch so eine Idee der Selbstoptimierung. Das schwingt auch wirklich durch diese Bücher durch. Also dieses sich selber optimieren, sich selber das Leben in die Hand zu nehmen, anzupacken, wenn man Probleme hat und das möglicherweise mit Fasten zu machen. Ich habe mir beim Lesen immer wieder gedacht, mir ist es zum Teil zu aufgeladen, aber ich bin ja jetzt nicht der Maßstab. Offensichtlich gibt es ja einen Markt dafür. Beim Fasten ist der Vorteil, dass man das problemlos machen kann. Also wer gesund ist, kann erstmal fasten und das ausprobieren. Das ist billiger als ein 4-Wochen-Trip irgendwo in einem Ayurveda-Hotel am anderen Ende der Welt und auch klimaneutraler. Also deswegen kann man das problemloser vielleicht ausprobieren. Aber diese Sehnsucht nach Selbstoptimierung, das ist schon was, was man diesen Büchern, diesen Ratgebern durchaus anmerkt.
Gab es auch was besonders Absurdes, wo du dir so an den Kopf gefasst hast und dachtest, naja, also das muss jetzt nun wirklich nicht sein.
Also ja, sind so zwei Sachen gewesen, also die immer so ein bisschen durchkommen. Ich bin immer vorsichtig bei den Gesundheitsversprechen. Also wenn ich da dann lese, Fasten hilft gegen Demenz, Fasten hilft gegen bestimmte Krebsarten, dann sage ich als jemand, der sich ja mit Wissenschaft beschäftigt und Studien beschäftigt, immer Vorsicht, Vorsicht. Also das ist nicht so eindeutig. Es gibt Indizien, dass Fasten bestimmte positive Effekte hat, aber die Studienlage ist sehr unterschiedlich. Ich werde damals etwas, ja, also bei mir sträubt sich was, wenn das dann so als das ist so aufgeschrieben wird, wo ich sage, nee, ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Und in einem Buch, das war auch bei Wunderleicht Fasten, glaube ich, da wird auch mal empfohlen, verzichten Sie doch mal auf Essen und Trinken für eine bestimmte Zeit. Also trinken Sie auch 24 Stunden nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also dass das sinnvoll sein kann, kann ich mir nicht erklären.
Jetzt ist ja das vielleicht noch einigermaßen angenehm für Leute, mal eine Zeit lang nicht zu essen. Aber interessant wird es ja, wenn man dann wieder anfangen darf zu essen. Also das Fastenbrechen, das berühmte. Gibt es denn da auch schon Bücher dazu, die dann quasi gleich die richtigen Rezepte dazu liefern?
Wie könnte es anders sein, hat das auch der Büchermarkt entdeckt. Und da ist ein großes Stichwort Meal Prep. Das kommt von Meal Preparation. Also im Grunde genommen eine moderne Form des Vorkochens. Ich habe das selber für mich in diesem Jahr mal ausprobiert, habe das ganz begeistert meiner Mutter erzählt. Der Applaus meiner Mutter, einer schwäbischen Hausfrau, fiel gering aus, weil sie nur gesagt hat, du willst mir erzählen, dass du jetzt also Sonntag vorkochst für die Woche, sagenhaft, das mache ich seit 50 Jahren für eine 3- bis 10-köpfige Familie. Ich finde, Meal Prep klingt einfach besser, meint aber im Grunde genommen genau das. Also man kocht sozusagen vor, macht sich Gedanken und darüber gibt es tatsächlich ganz verschiedene Kochbücher dann auch auf dem Markt, wo man eben im Grunde sich so einen Plan macht, was esse ich. Und es hilft vielleicht, wenn man sagt, ich will mich ein bisschen gesünder ernähren, ich will versuchen, nicht sofort in so alte Rhythmen zurückzukehren und nicht sofort wieder beim Bäcker jedes süße Teilchen mitzunehmen, in der Kantine bisweilen vielleicht auch nicht, ist nicht überall so ganz optimal, sich ein bisschen selber da Gedanken zu machen. Und da gibt es tatsächlich dann so Ideen, das auch zu machen, ja.
Aber das ist dann schon mehr als jetzt Maultaschen vorkochen, sondern da sind dann wahrscheinlich auch wahnsinnig gesunde Rezepte drin und noch der ideologische Überbau mit dabei, oder?
Ja, also diese tatsächlich sind es gesunde Rezepte. Ich bin auf ein Buch gestoßen, das hat mich tatsächlich, Dagmar von Kramm ist eine Ernährungswissenschaftlerin, die im Badischen lebt und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Schlank mit der Prep-Diät und die hat dieses Konzept des Vorkochens wirklich perfektioniert, das muss man echt sagen. Also man steht Sonntag 3 Stunden in der Küche und macht so Grundzutaten, aus denen man dann abwechslungsreiche Gerichte für die Woche über zusammenwürfelt. Frühstück, Mittag und Abend. Es funktioniert tatsächlich. Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber das funktioniert. Wer es etwas einfacher haben will und einsteigen will, findet ein Buch, das schlicht Meal Prep heißt. Da kocht man im Grunde nur doppelte Portionen und nimmt sich dann mit. Und dafür ist es dann aber auch in einer Dreiviertelstunde entstanden. Und ja, es gibt dann auch noch eins, das ich ganz schön fand. Sunday Meal Prep heißt dieses Buch. Das richtet sich dann eher an eine Familie, weil das sind immer Rezepte für 4. Auch ein schick aufgemachter Start so in diese Idee des Vorkochens. Man kann wahrscheinlich drüber lachen. Also wer gut kochen kann, wer da irgendwie den Haushalt seit Ewigkeiten managt, wird wahrscheinlich denken, was soll das jetzt? Im Zweifel sind es dann schöne Kochbücher. Ich fand es ganz gut, wirklich so eine Liste zu haben und abarbeiten zu können und nicht immer drüber nachdenken zu müssen, was koche ich morgen, was gibt es übermorgen, sondern dass diese Gedanken sich jemand für mich gemacht hat.
Und ja auch durchaus faszinierend, wie sich so alte Sachen immer wieder neu verpacken lassen. Da gehört ja auch ordentlich Kreativität dazu. Martin Mayer, Wissenschaftsredakteur hier bei Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für diesen Überblick.
Sehr gern.
Und die ganzen Buchtitel, die Martin gelesen hat, die haben wir für Sie aufgelistet. Zu finden sind sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.